Hallo und herzlich willkommen zu Liedgedanken, dem Podcast über Kirchenmusik. Mein Name ist Daniel Postech, ich arbeite als Kirchenmusiker für die Neuapostolische Kirche in Nord- und Ostdeutschland und ich begrüße mir gegenüber den Berliner Dirigenten und Kirchenmusiker Volker Hittfeld. Hallo Volker.
Und wieder herzlich willkommen, lieber Daniel, und hallo, liebe Hörerinnen und Hörer.
Verlasst euch nicht auf Fürsten, sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. Und das ist ein Zitat aus Psalm 146, mit dem ich heute mal starten möchte. Psalm 146 ist so ein Text voll von Lob, von Jubel, von Freude, von Dank. Und ich glaube, dass viele Einzelverse vielen ChristInnen eigentlich ganz vertraute Lebensbegleiter sind, sowohl im Lied wie auch im Gebet. Zum Beispiel Psalm 146 immer, Vers 2, ich will den Herrn loben, solange ich leb, und meinem Gottlob singen, solange ich bin. Oder ebenfalls aus einem der 10 Verse des Psalms, der Herr macht die Gefangenen frei. Oder wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn. All das wird uns in unserem heutigen Psalmlied, also in einer bewussten Nachdichtung eines Psalmes, begleiten. Wir sprechen über Du, meine Seele, singe.
Ganz genau. Lass mich mal direkt dazu sagen, dass dieses Lied im Neuapostolischen Gesangbuch unter der Nummer 257 mit 2 unterschiedlichen Melodien, also A und B, abgedruckt ist. Wir heute auch über beide Melodiefassungen sprechen können.
Genau, und mir wäre es wichtig, vorab noch einmal bewusst über dieses Thema der Psalmen zu sprechen. Wir haben in der letzten Episode bereits kurz über den Genfer Psalter gesprochen. Und ich muss bekennen, dass ich so in meiner persönlichen Glaubenspraxis, Spiritualität, so in den letzten in den letzten Jahren so meine Liebe zur hebräischen Bibel oder zum ersten oder wie wir auch noch heute noch zumeist sagen, zum Alten Testament entdeckt habe. Da steckt für mich ganz viel drin, was mir so nicht bewusst war und was auch dann viel im Neuen Testament für mich zumindest beeinflusst. Und die Psalmen nehmen dann natürlich eine ganz besondere Rolle ein. Ein Beispiel vielleicht, wie sehr die Psalmen ja auch christliche Rezeption beschäftigen oder beeinflusst haben. Psalm 22 sind die letzten Worte, die Jesu am Kreuz spricht. Ja, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist ein Zitat aus Psalm 22. Also, obwohl die Psalmen in erster Linie jüdische Texte sind, haben sie auch die christliche Lehre sehr, sehr intensiv beeinflusst und mitgeprägt. Und Volker, ich weiß, dass du ja in diesem Jahr in einem interreligiösen Projekt mit deinem Kammerchor unterwegs bist, wo es auch um Psalmvertonung geht. Vielleicht magst du unseren HörerInnen da einen kleinen Einblick geben.
Ja, lass mich, wenn wir die Zeit haben, kurz ein bisschen ausholen. Das begann eigentlich, als wir 2023? Wann ist der Israelkrieg ausgebrochen? Ich glaube, es ist das furchtbare Attentat, war das 24, ne? 24 Oktober?
Ja.
Da so waren wir auf jeden Fall in dem Jahr.
Ja,
waren
Oktober,
wir in den, Oktober 24. Waren wir in den Vorbereitungen für unser neues Konzert im Oktober Easter in Egypt von Georg Friedrich Händel. Und das wurde dann ganz, ganz, ohne unser Zutun doch sehr brisant, dieses Thema. Der Rias Kammerchor hatte das Programm auch und die sagten dann ab. Und wir haben uns genau mit diesem Stück, die haben das Stück ausgetauscht, sehr kurzfristig, um den Jahreswechsel. Und wir haben überlegt, ob wir es machen und wenn ja, wie. Und weil wir damals in der Sophienkirche mit der dortigen Pfarrerin sehr engen Austausch hatten, die hat dann eine wunderbare Einordnung dieses Stückes vor Beginn des Konzertes gemacht. Und weil wir wussten, dass das sehr gut würde, wir haben dann jüdische Vertreter eingeladen, die im Nachhinein extrem dankbar waren, dass wir dieses Stück gemacht haben. Das hat jetzt erstmal nichts mit dem Psalm zu tun, aber ich komme gleich dazu. Denn seither haben wir intensiveren Kontakt zur jüdischen Gemeinde, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, in Berlin. Die sich Gemeinde nennen, weiß ich nicht. Aber die, mit jüdischen Menschen, die uns dann auch in ihre Synagoge eingeladen haben. Wir waren dann und haben mit Opus Vokale eine Synagoge besichtigt. Und es war total schönes, eine warme, herzliche Begegnung. So. Und daraus ist dann der Gedanke entstanden, dass wir auch etwas Gemeinsames machen können. Und der kleinste gemeinsame, inhaltlich-theologische Nenner zwischen dem jüdischen Glauben und dem christlichen Glauben sind eben die Psalme. Und daraus ist die Idee entstanden, dass wir im Rahmen des Lewandowski-Festivals, was immer in der Synagoge stattfindet, meistens in der zweiten Jahreshälfte, diesmal in diesem Jahr etwas erweitert, schon mit einem großen Konzert vor der Sommerpause, zusammen mit dem Synagal-Ensemble der jüdischen Gemeinde hier in Berlin. Ist ein Profichor mit ganz schön vielen großen Stimmen, also so ein Opern-Soundchor, mit ihnen zusammen ein gemeinsames Konzert machen. Und dass jede Gruppe, also wir, Opus Vokale und sie, ihre Psalme mitbringen. Und so ist das dann auch gekommen, dass wir ein ganz schickes Programm aufgeführt haben. Und unter anderem, wie Opus Vokale, mit dem von dir genannten Psalm 22. Aber wir haben auch andere Sachen gemacht. Richte mich Gott von Mendelssohn oder aus der orthodoxen Musik von Rachmaninoff, dem ersten Psalm. Es war ein wirklich sehr, sehr lohnendes Programm, zusammen mit den Menschen, und dem Synagalchor haben wir dann so Werke von Samuel Alder oder hinten raus von Charles Osborne oder eben von Lewandowski, also rein jüdischen Komponisten, Musik gesungen unter der Leitung von, jetzt schaue ich ganz schnell nach, dass ich den Nachnamen richtig ausspreche, bitte verzeih mir das. Die Kollegin heißt Regina Vantian. Also ich habe sie immer nur als Regina kennengelernt, Regina Vantian, und sie hat die gemeinsamen Stücke dirigiert. Das war auch besonders beeindruckend, dass dann eben sowohl inhaltlich als auch von der Musiksprache von jüdischen Muttersprachlern musiziert und geleitet zu werden. Das war eine tolle Erfahrung.
Das klingt mega spannend. Vielleicht ein kleiner Hinweis: Louis Lewandowski, ein im deutschsprachigen Raum relativ bekannter jüdischer Kantor und Kirchenmusiker gewesen, der sehr schöne, sehr lohnenswerte Psalmen auch für kleinere Chorgruppen gut aufführbare Sachen geschrieben hat. Samuel Adler habe ich im Rahmen meines Studiums noch persönlich kennengelernt. Samuel Adler, du hast den Namen bereits erwähnt, ist mit seinen Eltern oder seine Eltern sind emigriert in die USA während des Zweiten Weltkriegs oder davor und besucht gelegentlich noch Deutschland. Und in einem dieser Besuche hatte ich die Chance, ihn kennenzulernen und auch Stücke von ihm zu musizieren.
Ja, der lebt noch, ist richtig hohes Alter, hohe 90er irgendwo ist er jetzt gerade, ja.
Aber agil.
Ja.
Agile 90er. Lass mich doch gerade noch ein paar Basics zum Thema Psalmen nachreichen, dass wir alles auf einem Stand sind. Je nach Übersetzung und Zählung, also man unterscheidet da Vulgata oder Septuaginta, zählen wir 150 Psalmen. Die sind aufgeteilt in insgesamt 5 Bücher. Die meisten Psalmen wurden vermutlich gesungen und auch instrumental begleitet. Bei manchen Psalmen steht es vorne an. Da steht auch, ob es ein Psalm von König David ist oder ob er König David gewidmet ist. Ob die, bei denen es dran steht, wirklich alle von ihm getextet wurden, ist fraglich. Es gibt Lob- und Dankpsalmen. Es gibt aber auch Buß- und Klagepsalmen. Also die Psalmen bilden so wirklich alles einmal ab, alle menschlichen Zustände, die man sich vorstellen kann. Und ich würde behaupten, dass so der berühmteste Psalm, Psalm 23 ist. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich glaube, nahezu jeder in einer christlichen Kirche sozialisierte Mensch kennt zumindest den Anfang dieses Psalms, auch sehr beliebt als Taufspruch oder für Konfirmation und so weiter. Mir immer sehr nah ist auch Psalm 130 als Vertreter der Klagepsalmen. Das ist der Psalm aus der Tiefe. Da gibt es auch aus tiefer Not ein Psalmlied von Martin Luther und so weiter. Die Psalmen sind Teil der Liturgie der meisten christlichen Kirchen. Wir kennen sie in der Gestalt des Eingangs- oder Antwortpsalms als Antwort auf eine Lesung. Wir kennen sie aber auch in der klösterlichen, in der monastischen Tradition als Begleiter einer jeden Tageszeit von der Matin bis zur Komplett. Und je nach Leseplan und monastischer Tradition, also benediktinischer Ordnung oder anderen, werden die Psalmen in der Gesamtheit, also alle 150, innerhalb von einer Woche oder von zwei Wochen oder von einem Monat gelesen und gebetet. Da gibt es ganz unterschiedliche Modelle, Gesangsmodelle und die Psalmen sind darüber hinaus ja nicht nur Gebete, sie enthalten so prophetische Elemente, sie enthalten auch ganz viel Gesellschaftskritik und Seelsorge. Und diese Macht- und Gesellschaftskritik ist schon spannend, wenn man mit der Brille diese Psalmen nochmal liest, entdeckt man einige sehr, sehr schöne Stolpersteine, möchte ich sagen. Musikalisch kommen die Psalmen in einer ganz einfachen liturgischen Singweise daher, auf dem Psalmton, dem sogenannten Rezitationston. Das sind einfache Melodiemodelle, die angewendet werden für verschiedene Psalmen. Es gibt Psalmodien, es gibt antiphonale und responsoriale Psalmen, werden wir gar nicht näher drauf eingehen. Es gibt motettische Psalmvertonungen und Psalmlieder. Es gibt den Genfer Psalter, es gibt rein instrumentale Psalmmeditationen, es gibt auch wunderschöne Psalmübertragungen, die da nicht musiziert, sondern nur gesprochen werden von zeitgenössischen Theologen. Also du merkst, die Psalmen sind da ein ganz weites Feld oder wenn du so willst, auch ein ganz tiefes Meer, in dem man nicht, wie in der letzten Episode angesprochen, verschwindet, sondern in das man eintauchen kann, das unglaublich reich ist.
Das stimmt und gerade habe ich es ja schon so ein bisschen ausgeführt und du weißt das ja auch, wie gern ich auf diesem Feld arbeite. In der Neuapostolischen Kirche spielen die Psalmen ja zumindest liturgisch keine besonders große Rolle. Wir finden sie in unserer Literatur meistens in einfacher Lied- oder Motettenform und damit haben sie erstmal keinen fest markierten Platz in unseren Gottesdiensten. Klammer auf, selbst die Doxologie, die Ehre sei dem Vater und dem Sohn, vermindert Sohn, dieses ist ja als einzelnes Stück in unserem Chorbuch 137 gesetzt und wird so, glaube ich, gar nicht wahrgenommen von vielen Chorsingenden und Chorleitenden als liturgisch fest vorgesehen, nämlich nach einem Psalmgesang, aber darüber sollten wir dann mal separat sprechen. Also, ich sehe für mich darin so eine Verbindungslinie tief hinein in das Alte Testament, im Rezipieren und Musizieren, Interpretieren vom Psalm und finde die Möglichkeit eines Antwortpsalms eigentlich immer besonders schön. Also als Antwort der Gemeinde auf eine gehörte Bibellesung ist so ein gesungener oder gesprochener Psalm sehr schön. Das schafft immer ganz neues Bewusstsein.
Ja, nichtsdestoweniger geht ja die Tradition der Psalmlieder auf Martin Luther direkt und auf die Reformation im Allgemeinen zurück. Dies hatte ja den Vorteil, die Texte der Psalmbücher christozentrisch dazu zu konnotieren oder einzunehmen. Das so als kleine Nebennote und so. Neben Luthers eigenen Psalmliedern, ich habe eins schon erwähnt, aus tiefer Not, aber auch ein feste Burg ist unser Gott, ist ein ganz explizites Psalmlied, kennt man vielleicht die Beckerschen Psalter, den Beckerschen Psalter, vor allem in der Vertonung von Heinrich Schütz. Ich weiß, Volker, dass bei euch in der Küche einer dieser Beckerschen Psalter, nämlich alle Augen warten auf dich, Herre, neben dem Esstisch hängt. Mit den entsprechenden Schützschen Noten. Aber es gibt auch Lieddichtungen wie das Lied »Wie schön leuchtet der Morgenstern«, die basiert auf Psalm 45, oder das uns eben hier vorliegende »Du meine Seele singe«. Das hat im Original übrigens 10 Strophen, da auch der zugehörige Psalm aus 10 Versen besteht. Jedoch, und das finde ich spannend, wurde in keinem Kirchengesangbuch das Lied mit allen 10 Strophen abgedruckt. Ob das wohl an dem von mir eingangs zitierten Text liegen könnte?
Also, du meinst, dass Herrschaftskritik und Staatskirche sich gar nicht so gut vertragen? Könnte sein.
Aber umso schöner, dass ich jetzt unlängst in der Zeitschrift Musik und Kirche las, dass im neuen evangelischen Gesangbuch erstmals dieses Lied mit all seinen 10 Strophen erscheinen wird. Also auch mit den durchaus herrschaftskritischen.
Na, das ist sehr schön.
Im NGB ist das Stück mit 3 Strophen vertreten. Und Volker, bevor du uns die erste Strophe vorliest, möchte ich den dazu passenden Psalmvers vorlesen. Im Psalm heißt es: Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gott Lob singen, solange ich bin.
Du, meine Seele, singe. Wohlauf und singe schön, dem, welchen alle Dinge zu Dienst und Willen stehen. Ich will den Herrn droben hier preisen auf der Erd. Ich will ihn herzlich loben, solange ich leben werd.
Ja, und wir merken, der Psalm ist hier lediglich inhaltliches Vorbild, aber keine formale Grundlage. Die Strophen sind deutlich länger und haben auch ja durchaus nochmal eine andere Schlagrichtung oder Ausdifferenzierung der Aussage des Psalms.
Typisch für Gerhard ist hier mal wieder die Ich-Perspektive. Das schafft absolut Anschlussfähigkeit, es soll halt jeden Einzelnen ansprechen. Allerdings haben wir auch wieder ein Phänomen, welchen wir schon aus einem anderen Loblied kennen.
Du spielst vermutlich auf die Ansprache der Seele als einem eigenständigen Teil der Person des Selbst an?
Ganz genau. Es ist wie im Text »Lobe den Herrn, meine Seele« oder auch »Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren«, wo es heißt »Meine geliebte Seele, das ist mein Begehren«.
Über das Lied sprachen wir schon im vergangenen Jahr. Wer es noch nicht gehört hat, kann da gerne noch mal reinhören, da ging es um das Erntedankfest. Aber du hast recht, Herz und Seele haben ja in der theologischen Sprache ganz unterschiedliche Charakteristika. Und die Seele ist oftmals eher der furchtsam empfindliche Teil. Also will sagen, wenn die Seele schon singt, ja, dann singt erst der ganze Mensch.
Ja, und jetzt kommt natürlich was, was uns oder mir als Chorleiter sehr gut gefällt. Nämlich, dass die Seele ganz explizit schön singen soll.
Oh, da wird's jetzt gefährlich. Was ist Schönheit? Umberto Eco hat zu dem Thema ein spannendes Buch geschrieben, Die Geschichte der Schönheit. Und der Titel verrät es schon. Schönheit, wenn wir jetzt Ecos Gedanken zumindest folgen wollen, ist ja gar nichts objektiv Zeitloses, sondern Schönheit, und das ist ein blödes Sprichwort, aber es hängt ja auch was Wahres dran, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Oder ein bisschen technischer ausgedrückt, Schönheit ist ein kulturelles Konstrukt. Schönheit kann man entweder in Harmonie und Gleichmäßigkeit sehen, erkennen, wahrnehmen, in Reinheitszeichen wie zum Beispiel einer möglichst hellen, weißen Haut. Schönheit kann aber auch der Indikator für Wohlstand und Reichtum sein, wie zum Beispiel schwarze Zähne, weil das heißt, jemand hatte genug Geld, sich zuckerhaltige Lebensmittel zu kaufen, oder wohlproportionierte körperliche Rundungen, weil man eben keinen Hunger litt. Also Schönheit ist immer auch Ausdruck einer gesellschaftlichen Konnotation. Und zur Zeit der Reformatoren ist Schönheit immer was, was wir theologisch zu deuten haben. Und Schönheit meint hier wahrscheinlich gar nicht, ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, dass hier keine ästhetische Komponente mit Schönheit gemeint ist. sondern schön ist das, was Gott gefällig ist. Schön ist das, was Gott gleich ist, was göttliche Wahrheit und ein göttliches Bild abbilden könnte. Und demnach wäre hier ein schönes Singen, das Singen des richtigen Liedes und nicht der richtigen Töne. Daher, naja, hat es vielleicht eher eine moralische als eine ästhetische Implikation.
Ja, wir lernen im weiteren Verlauf aber auch noch etwas über das Gottesbild, dem, welchen alle Dinge zu Dienst und Willen stehen. Dieser Halbsatz beinhaltet ungeheure Macht und gleichzeitig auch eine gewisse Passivität.
Würdest du sagen, dass das ein Antwortversuch auf die damals noch nicht gestellte, aber heute doch sehr berühmte Theodizee-Frage ist?
Ah, weiß ich nicht, glaube ich kaum, aber ich würde mal sagen, dass dieser unscheinbare Halbsatz uns hier in einen großen Meinungskorridor schauen lässt. Gerade mit Blick auf Gerhards Leben mit den vielen Schicksalsschlägen, dem Leid, dem Tod. Und allem Schlimmen kennen wir ja kein Schriftzeugnis von Paul Gerhardt mit der Frage, warum er das zulässt. Und doch findet es hier eine ungesagte Andeutung.
Ja, und es ist die Kraft des Ungesagten, gerade angesichts des größten Leides, die mich dann immer wieder fasziniert und erlaubt mir jetzt ein Seitenthema aufzumachen, das ist eigentlich kein Seitenthema sein dürfte. Auf meinem Lesetisch liegt derzeit das Buch Die Frauen von Auschwitz und es wurde von einer dort 1942 inhaftierten überlebenden polnischen Autorin bereits im Jahr 1945 geschrieben und beschreibt so den Alltag in diesem Frauenlager in Auschwitz-Birkenau und zwar mit allen ungeschönten Gräueltaten und mit allen Lebensumständen. Dort empfand ich dann ganz ähnliche Gefühle in der Vorbereitung dieser Episode. Also diese Bewunderung, dass dort, wo man wirklich vom Rand menschlicher Existenz sprechen kann, also wo unbarmherzig Hunger und Kälte, Krankheit, Tod und Grausamkeit vorherrscht, jeder noch so kleine Glücksmoment, der im ganz Unscheinbaren ist, so unendlich wertvoll ist und so ausgesogen und ausgekostet wird. Und was für eine, naja, was für eine Macht auch im Ungesagten steckt, im kleinen Blick, im Wort, im 5 Minuten kürzeren Zählappell. Die Frage nach Allmacht oder Liebe oder Grausamkeit eines Gottes, die wird nicht gestellt. Vielmehr wird all das, was schön ist, unmittelbar als solches auch erfahren. Und vielleicht, um jetzt auf das Thema zurückzukommen, auf das Lied zurückzukommen, liegt darin vielleicht ein bisschen das Geheimnis von Paul Gerhardt-Texten. Also du musst ja gar nicht der Supergläubige sein. Vielleicht ist es ja, bringt er das in Worte, was im Menschen, in der menschlichen oder in der Schöpfung Gottes im Menschen steckt. Vielleicht ist es Teil unserer DNA, diese göttliche Liebe immer irgendwie bei uns mehr oder weniger präsent zu spüren, auch wenn wir sie nicht in Worte fassen oder so, ja, so benennen können, wie sie wirklich sind.
Ja, jetzt möchte ich gar nichts dazu sagen mehr. Das war nämlich ein sehr starker Abzweig. Ich finde, wir sollten jetzt mal ein bisschen Musik hören.
Thank you.
Ich möchte jetzt eine dieser Strophen anschauen, die bisher in keinem Gesangbuch zu finden ist. Das passt nämlich so auf den ersten Blick gar nicht zu einem Loblied. In der dritten, also in der original von Paul Gerhardt veröffentlichten dritten Strophe heißt es: Was Mensch ist, muss erblassen und sinken in den Tod. Es muss den Geist auslassen, selbst werden Erd und Kot. All da ist's dann geschehen mit seinem klugen Rat und ist frei klar zu sehen, wie schwach sei Menschentat. Die dazugehörige Referenzzeile oder der dazugehörige Referenzvers im Psalm lautet: Denn des Menschen Geist muss davon und er muss wieder zur Erde werden, dann sind verloren all seine Pläne. Und das ist doch mal pure Vanitas, also die Lehre von der Vergänglichkeit. Und das finde ich so stark. Psalmen sind dann doch mehr als der Herr ist mein Hirte, erfüllt mich zu frischem Wasser.
Hier wird Gott noch weiter erhöht. Indem der Mensch sich selbst erniedrigt, er wird Erd und Kot. Das ist schon eine ziemlich starke Textlichkeit. Ich bin gespannt, wie das neue evangelische Gesangbuch mit diesem Passus umgehen wird.
Da sagst du was. Aber ich muss ich diesen Text denn unbedingt so wörtlich nehmen? Ist das eine Sterbestrophe oder kann das nicht auch heißen, gib dem Geist Gottes Raum in dir? Also mit Blick auf das hinter uns liegende Pfingstfest, das Atmen des Heiligen Geistes, führe uns zum wahren, zum ewigen Leben. Und erneut lese ich auch in dieser Strophe doch eine ganz schön kräftige, eine derbe Herrschaftskritik. Also ich stelle mir vor, ich lese diesen Text oder ich singe diesen Vers und zur Zeit der Psalm, ich blicke auf einen babylonischen König, auf einen assyrischen König, auf einen römischen Kaiser, der sich selbst in den Status eines Gottes erhebt, ja, wo er sich anbeten lässt. Und dann kommt dieser Text ins Spiel. Und das ist ja eine maximale Demütigung. Und zwar ohne, dass jetzt explizit Personen angesprochen werden. Also ich finde, das ist schon einerseits ganz massiv und stark, aber dann so subtil, dass das, man schon kurz drüber nachdenken muss, hat er das wirklich gesagt? Hat er das wirklich geschrieben? Und wie meint er das eigentlich? Das ist schon faszinierend.
Spannender Blickwinkel, denn jetzt könnte man ja sagen, dass der Psalm fast so eine Anstiftung zur, Achtung, Fremdwort, Insubordination, also zur Autoritätsuntergrabung wird.
Ja, das ist ein Wort, das könnte fast aus meinem Sprachgebrauch kommen. Ja. lass uns doch mal schauen, ob es in einem ähnlichen Duktus weitergeht.
Zweite Strophe. Wohl dem, der einzig schaut nach Zions Gott und Heil. Wer dem sich anvertraut, der hat das beste Teil, das höchste Gut erlesen, den schönsten Schatz geliebt, sein Herz und ganzes Wesen bleibt ewig ungetrübt. Und auch dazu passt wieder ein Psalmvers. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott. Kleine Anmerkung, hier gibt's eine Textänderung. Paul Gerhardt schreibt im Original, wohl dem, der einzig schaut nach Jakobs Gott und Heil. Der Blick in dieser Strophe richtet sich voll auf diesen immateriellen Schatz, also auf das, was wir gewinnen, wenn wir mit Gott unterwegs sind.
Und dieses Unterwegssein, wie du es so schön sagst, wird auf schöne seelsorgerische Weise ausformuliert. Richte den Blick aus und vertraue dich dem an. Hier können wir diese Psalmanlehnung ganz christlich denken. Also Christus ist durch die Tiefen des Lebens und des Todes gegangen. Er wurde zum leidenden Gott und damit können wir uns ihm anvertrauen, denn Er versteht das alles. Aus antiker Sicht ist das auch wieder ein sehr revolutionärer Gedanke, weil was interessiert schon einen Gott Jupiter, einen Gott Zeus, einen Osiris, dein persönliches Schicksal, deine Erwerbslosigkeit, dein Hunger oder ehrlicherweise auch gar dein Leben. Beim Gott Israel, bei dem Christus, da kannst du dir aber sicher sein, du bist für den interessant. Und dieses Gefühl des Geliebtseins, gleichzeitig des Verstandenwerdens, das ist dann dieses höchste Gut.
So viel Predigt in einer einzelnen Choralstrophe. Also ganz, ganz tiefe Verneigung. Ich ziehe meinen Hut vor Paul Gerhardt.
Du ziehst den Hut und wir ziehen gemeinsam auf die textliche Zielgerade. Es folgt damit die Strophe 3. Ach, ich bin viel zu wenig zu rühmen seinen Ruhm. Der Herr allein ist König, ich eine welke Blum. Jedoch, weil ich gehöre gen Zion in sein Zelt, ist's billig, dass ich mehre sein Lob vor aller Welt. Und auch hier den Vers 10 aus dem dazugehörigen Psalm. Der Herr ist König ewiglich, dein Gott Zion für und für. Halleluja.
Hier gibt's die Textstelle mit der welken Blumen und Blumen. Und dazu möchte ich dann eine kleine Geschichte erzählen. Wir waren letztens in Lübben, wir mit den Hermann-Lohr-Ensembles, anlässlich des 350. Todestages. Am 27. Mai war der diesen Jahres, genau. Und am Sonntag drauf waren wir in der Paul-Gerhardt-Kirche, dort, wo er beerdigt worden ist, wo seine letzte Station war. Das hatten wir in den biografischen Daten genannt. Und die erste und die im evangelischen Gesangbuch 8., also die letzte Strophe, sind dort auf Tafeln im Altarbereich an der Wand zu lesen. Und die Lübbener haben sich erlaubt, statt der Welkenblume die Wiesenblume einzusetzen. Was ich super schön finde. Der Herr allein ist König, ich eine Wiesenblume. Und wir haben den Lübbenern den Gefallen getan und diese Strophe dann auch so verändert. Wir haben das tatsächlich so vorgetragen.
Ja, das findet man so auch irgendwie in keinem Buch. Vielen Dank für diesen Eindruck vom Ort des Geschehens. Jetzt haben wir ausgiebig über den Text gesprochen. Kommen wir doch mal zur musikalischen Betrachtung und nehmen wir das eine Mal vorweg. Diesmal sprechen wir nicht über Johann Krüger oder Praxis Pietatis Medica.
Ja, ganz genau. Wir haben ja schon zu Beginn erwähnt, dass das Lied im Nopistischen Gesangbuch mit 2 Melodien abgedruckt ist. Die A-Melodie stammt von Johann Georg Ebeling. Alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich erinnern, das war der Amtsnachfolger von Johann Krüger. Wir haben ihn in den frühen Episoden bereits erwähnt. Ebeling schrieb diese Melodie und veröffentlichte in seiner Gesangbuchreihe diesen Gerhardt-Text auch mit dieser Melodie. Auch wenn er sie ursprünglich für einen anderen Text komponiert hatte. Ebelings Melodien sind wirklich schön, aber nicht immer ganz leicht. Weshalb sich für manche Texte wie auch diesen verschiedene Melodien weiter vererbt haben. Früher waren die Gesangbucharchitekten durchaus ziemlich kreativ.
Man beachte ja allein schon den melodischen Umfang, also ja, den Ambitus. Dezimen, ja. Ja, das ist schon wild. Und in den ersten 2 Takten geht es über die Oktave direkt hinaus, dass ist nicht für jede Gemeinde immer so leicht zu stemmen. Und auch wenn ich weiß, dass du Fan dieser Melodie bist,
ja, absolut. Ja.
Präferiere ich die 2. Melodiefassung, ohne die 1. in irgendeiner Art und Weise schmälern zu wollen. Aber damit wir den direkten Vergleich haben, hören wir hier auch noch mal rein. Thank you. diese Melodie gehört zum Choral. Ja, jetzt stolper ich vermutlich. Ich würde sagen, Valet will ich dir geben. Manche sagen, Valet will ich dir geben.
Ich weiß es nicht.
Ja, es leitet sich vom lateinischen Valete, als einem Abschiedsgruß ab, wie man es jetzt ausspricht. Verurteilt mich nicht. Ich weiß es einfach nicht. Die Melodie jedoch ist von Melchior Teschner komponiert und ähnelt der Ebeling-Melodie auf eine gewisse Art und Weise, passt ja auch metrisch auf denselben Text. Jedoch war sie, weit beliebter. Johann Sebastian Bach verwendet sie mehrfach, unter anderem in sehr schönen, großen Choralfantasien, in Chorälen, in seinen Kantaten und so weiter. Es wird vielfach zu unterschiedlichen Texten verwandt und findet sich in verschiedenen evangelischen Gesangbüchern. Wir haben die Melodie im Gotteslob und auch bei uns im NGB.
So, nach so vielen Ideen, Gedanken und Impulsen sollten wir zum Schluss kommen. Und wenn du einverstanden bist, fange ich mit dem Schlussfazit an.
Lieben gern.
Ich habe einen ganz persönlichen Bezug zu diesem Text, denn meine Frau, evangelische Kantorin in der Zionskirche, eine Gemeinde, in der wir sehr viel Zeit auch gemeinsam verbringen, und eine Kirche, in die wir sehr gerne gehen, liebt vor allen Dingen diese letzte Strophe. Und man hört, wenn wir dort mit der Gemeinde diese letzte Strophe singen, immer die Gemeinde voller Stolz anschwillen. Jedoch, weil ich gehöre, gen Zion in sein Zelt, ist's billig, dass ich mehre sein Lob vor aller Welt. Ich möchte das einfach so stehen lassen.
Das erinnert mich ein bisschen an meine Studienzeit. Ich habe eine Zeit lang in Siegen studiert und die dortigen Gemeinden hatten natürlich ein Gesangbuch-Lieblingslied und das war Jesus hilf Siegen, ja. Wenn Siegen dort klein geschrieben wird. Dann lass mich doch gern anschließen. Die Entdeckung für mich in diesen Lobliedern, also da nehme ich auch das aus dem letzten Monat gern noch mit rein, ist immer wieder neu die Vielschichtigkeit und die Möglichkeit, nicht nur loben zu dürfen, wenn es mir gut geht. Auch ist das Loblied ja so ein Vehikel, um Wünsche zum Ausdruck zu bringen. Also das ist alles gar nicht so sehr heilig. Und ein zweites Fazit, das nehme ich mir jetzt auch noch raus. Es geht mir so bei den Vorbereitungen auf unser Schreiben so, dass ich auch so ganz unvermittelt manchmal auf gedankliche Pfade komme. Und das ist schön zu spüren, dass diese Texte etwas mit einem machen und das berührt mich dann auf so einer Metaebene immer wieder neu. Und genau damit, mit diesem Schlussgedanken, wollen wir uns auch von euch verabschieden. Wir hoffen auch hier wieder, dass ihr Liedgedanken mitnehmen könnt. Wir wünschen euch eine schöne Sommerzeit. Schreibt uns gern zu diesem oder zu anderen Liedern. Abonniert uns, empfehlt uns gerne weiter. Und sofern ihr noch nicht alle Folgen gehört habt, hört doch mal rein. Im Sommer lässt sich das bestimmt besonders gut machen, im Urlaub oder sonst wo. Bis dahin, alles Liebe und alles Gute.
Herzliche Grüße, bis bald. Tschüss.